die Philipper, die sind uns ja von der Bibel her nicht ganz unbekannt. Im Philipperbrief steht weiter nichts über die Entstehung der Gemeinde, aber in der Apostelgeschichte. Und da auch schon, wenn man diesen Bericht liest, entdeckt man ganz viel über Nachfolge. Wie oder was kann Nachfolge bedeuten? Was sind so Entdeckungen, die wir da heute machen? Und den Text wollen wir heute miteinander anschauen. Nachfolge, wir haben ja im Laufe des Jahres hatten wir ja so den Titel, wir werden Jünger, und das ist eigentlich nur eine Umschreibung für Jesus nachzufolgen. In Apostelgeschichte 16, das werden wir gleich miteinander lesen. Ein bisschen kann man das hier erkennen. Ja, da sieht man so, hier ist Paulus gestartet, Antiochia. Die haben ihn als Missionar ausgesandt damals, lange her, aber immer noch von Bedeutung. Und er ist dann hier durch die Hochebene von Kleinasien gezogen. Und hier irgendwo gab es einiges an Unklarheit. Und dann hat er gemerkt, dass das geht nicht so weiter mit der Missionsarbeit, wie wir uns das gedacht hatten, oder wie er sich das gedacht hat, aber wahrscheinlich wir. Und da steigen wir jetzt mal ein in Apostelgeschichte 16 ab Vers 8. Oder ich lese noch zwei Verse vorher, das ist nämlich dann genau die Situation, die Situation hier oben beschreibt. Man weiß auch nicht genau, wo er hergezogen ist, daher oder hier. Ja, er hat ja kein GPS mitgehabt, dass wir das heute noch kontrollieren können. In Vers 6 steht: Danach zogen sie durch das phrygische Galatien weiter, denn der Heilige Geist hatte ihnen nicht erlaubt, die Botschaft in die Provinz Asia zu tragen. Ein ganz spannender Text. Ja, sie wollten das Evangelium in diesem Gebiet bekannt machen und der Geist Gottes verhindert es. Völlig unklar warum, er gibt keine Erklärung, warum fragen wir, lieben sie, aber Gott antwortet darauf nicht immer. Eher selten. Bleibt auch hier völlig offen. Als sie dann an die Grenze von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber durch seinen Geist erlaubte ihnen Jesus das auch nicht. Also zwei geschlossene Türen. Wir sagen das ja auch sprichwörtlich, immer wenn sich eine Tür schließt, gibt es irgendwo auch eine offene. Manchmal erkennt man das nicht sofort und die hier auch nicht. Jetzt kommt man hier oben in Vers 8. So zogen sie ohne Aufenthalt durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt nach Troas kamen. Die ist hier, diese Stadt, das kann man heute besichtigen. Da kamen sie hin. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision, eine Erscheinung, ein Gesicht, je nachdem, wie man das übersetzt. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der bat: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Mazedonien ist eben hier oben, sieht man das noch beschrieben, ist dieses Gebiet auf der anderen Seite, hier muss man dann ein Stück da über das Wasser, das Meer. Und Paulus hat jetzt sicher erkannt, er hat eine Tracht oder ein Gewand, was wohl kreuzzügig war, er hat erkannt, ein Mazedonier steht vor ihm und ruft ihn um Hilfe an. Ich weiß nicht, ob die besonderen Turban oder was auch immer, wie genau die aussahen, aber er hat erkannt, komm herüber, schon hilf uns, er nimmt das wahr. Ja? Wir haben vorher von der Marina gehört, sie hatte an unterschiedlichen Stellen gemerkt, das ist ihr Weg. Da kam ein Missionsleiter, der hat gebeten, komm und hilf uns, du könntest bei uns arbeiten. Das gibt es unterschiedlich auch heute. Und Paulus war das, und jemand hat das mal, ein großer Prediger hat das mal genannt, das war die Sternstunde Europas. Denn bis dahin war das Evangelium noch nicht in Europa. Und der Heilige Geist hatte Erbarmen mit Europa, wo wir uns heute hier noch befinden, und hat gesagt, na, jetzt mal nicht nur Kleinasien, da nicht, sondern geh mal bis an den Rand, bis an die Hafenstadt, und dann erscheint mit einer, komm rüber. Komm auf die andere Seite. Da geht's weiter. Und dann merken wir, ja, Nachfolge, wenn wir Nachfolge entdecken, dann heißt das immer, Gott führt und wir folgen. Das ist das Grundprinzip. Nicht wir haben das Steuer in der Hand, sondern er. Er führt hier in der ganzen Geschichte. Und jetzt passiert noch etwas Spannendes. Jetzt steht hier, daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem. Vorher steht sie. In der Apostelgeschichte gibt es ein paar Abschnitte, die sind in sogenannte Wir-Berichte, weil der Lukas da mit dabei war. Das sieht man hier deutlich. Jetzt kommt immer wieder dieses Wort Wir. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem Schiff. Also die sind sich klar geworden, das war Gottes Reden. Wir brauchen ein Schiff, um auf die andere Seite zu kommen. Unverzüglich ein Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte, denn wir hatten aus der Vision beschlossen, Gott habe uns gerufen, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Wir sehen, Nachfolger sind keine Einzelkämpfer. Paulus ist sicher der Leiter von dieser Truppe, aber sie sind im Team unterwegs und sie haben offensichtlich miteinander über diese Vision gesprochen. Über das Erlebnis von Paulus, und sie sind sich klar geworden, das war nicht einfach nur ein komischer Traum, sondern das war Gottes Reden. Wir müssen nach Mazedonien, um dort das Evangelium zu verbreiten. So fuhren wir von Troas ab und segelten auf kürzestem Weg zur Insel Samothrake. Am nächsten Tag erreichten wir schon Neapolis. Von dort ging es landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten römischen Kolonie in diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage. Das ist einfach ein Bericht. Ja. Neapolis war die Hafenstadt für Philippi, so der kürzeste Weg dorthin. Und man merkt, sie sind auf jeden Fall, sie verzögern das nicht, sondern sie sind unterwegs zum Ziel. Erstmal die zentrale Stadt von diesem Gebiet, ja, da steht die bedeutendste Stadt, da fangen sie an. Sie fangen nicht, interessanterweise, nicht in der Hafenstadt an, sondern sie gehen mitten ins Zentrum, um dort das Evangelium zu verbreiten. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuten. Wenn wir da ein bisschen in die Kultur hineinblicken, lesen wir hier Folgendes heraus. In der Stadt hat es keine Synagoge gegeben. Sonst hätte Paulus die gefunden. Ich weiß nicht, wie viele Tage zwischen seiner Ankunft und Sabbat mittelbar, aber wenn man in die Stadt kommt und sucht eine Synagoge, die hat man schnell gefunden. Braucht man nur fragen, gibt es bei euch eine Synagoge? Na, gibt es hier nicht, aber es könnte sein, da am Fluss, wo man die rituellen Waschungen der Juden machen konnte, könnte sein, da treffen wir später. Sie vermuten da irgendwo sind die, da gehen sie hin. Und das ist alles so schön beschrieben, als wenn man es gerade mitnimmt. Ja? Das lebt richtig. Nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns und sprachen zu den Frauen, die dort zusammenkamen. Aha, da waren keine Männer dabei. Deshalb gab es auch keine Synagoge. Weil, wenn eine 7 oder 10, wie viel brauchst du für eine Synagoge zu gründen? 7. Danke. 7 jüdische Männer dürfen eine Synagoge gründen. Und die waren offensichtlich nicht vorhanden. Damals war noch keine Gleichberechtigung dieser Art möglich, oder bei den Juden bis heute nicht. Frauen konnten keine Synagoge. Aber Frauen konnten sich zum Gebet retten und es gab gottesfürchtige Frauen offensichtlich, die kamen da zusammen. Eine dieser Frauen hieß Lydia und war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Die kam also gar nicht von dort, sie lebte anscheinend dort oder war nur vorübergehend da. Sie glaubte an den Gott Israels. Und jetzt, der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm. So Leute suchen wir bis heute. Menschen, die dem Wort Gottes gut zuhören
und
es bereitwillig aufnehmen. Ja, da ist eine Entscheidung ganz wichtig. Erstmal braucht man eine Entscheidung, dass man es überhaupt hören will. Und dann braucht es eine Entscheidung, was mache ich damit? Ich nehme es auf für mein Leben. Sie nimmt auf, was Paulus sagt. Sie hat es verstanden. Ja. Und da kann man, wenn man sich so Werksätze, die tauchen nachher alle nochmal auf, wenn man sich das merken will, Nachfolger entdecken, ja, Nachfolger suchen gottesfürchtige Menschen. Das sieht man hier. Paulus hat nicht gesagt, es gibt ja keine Gemeinde, mach mal halt Urlaub, sondern er hat ja den Auftrag, ja, das Evangelium weiterbringen und wusste, wenn es gottesfürchtige Menschen gibt, finde ich einen schnelleren Zugang, als wenn ich jemand nichts von Jesus, nichts von Adam und Eva weiß. Ja? Er sucht gottesfürchtige Menschen auf, er findet sie, erklärt ihnen das Evangelium und der Herr öffnet das Herz von der Lydia. Lydia war die erste Europäerin, sie stammte eigentlich aus Thyatira, also auf jeden Fall eine Frau auf europäischem Boden, die Jesus angenommen hat. Sie ließ sich dann mit allen in ihrem Haus, die im Haus lebten, taufen. Daraus schließen manche Menschen, dass von alt bis Baby alle getauft wurden. Das steht aber nicht da. Da steht nicht drin, ob Babys im Haus waren. In diesem Bericht, der ist sehr kurz gefasst, lesen wir gar nichts, was dazwischen geschah, was sie denen erzählt hat in ihrem Haus. Aber wenn wir heute in Kulturen hineinschauen, die immer noch als Sippe funktionieren, das kennen wir gar nicht, dann ist es jemand, der so ein Haus oder eine Sippe leitet, der versteht sehr wohl, seine Leute mitzunehmen. Das wird nicht einfach top-down regiert. Ja. Natürlich gibt es auch Sippenkulturen, wo einfach der Älteste befiehlt und alle müssen gehorchen. Aber an und für sich ein guter Leiter von einer Sippe, von einem Haus, nimmt seine Leute mit. Ja. Das nur so als Gedanke. Hier, ja, die haben das gehört und die haben das für gut gefunden und ein Haus, Familie oder eine Hausgemeinschaft, vielleicht auch denkbar, dass das ein Arbeitsteam war, die dort in einem Haus diese Purpurhändler-Gewerbe miteinander betrieben haben. Diese Gruppe lässt sich taufen. Es gibt also schon nach kurzer Zeit in Philippi eine Gruppe von Jesus nachfolgen. Danach lud sie uns ein und sagte, wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie nötigte uns dazu. Was lernen wir daraus für Nachfolger? Nachfolger sind gastfreundlich. Und Nachfolger lassen sich einladen. Wir merken hier, sie macht einen gewissen Nachdruck beim Einladen. Ja? Sie verbindet das mit dem geistlichen Leben. Sie verbindet das mit der Echtheit ihrer Bekehrung. Daran will sie sehen, ob das wirklich jetzt eine neue Einheit ist. Spannend, darüber nachzudenken. Als wir einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Sklavin. Jetzt gibt es eine völlig andere Geschichte, alles noch in Philippi. Sie war von einem Wahrsagegeist besessen und brachte ihren Besitzern viel Gewinn mit Wahrsagen ein. Das ist schon alles ziemlich schwierig. Jetzt wird es noch schwieriger. Die Frau lief dem Paulus und uns hinterher und schrie, diese Leute sind Sklaven des höchsten Gottes oder Diener oder Leibeigene, je nachdem, wie man das Wort übersetzt. Sie können euch den Weg zur Rettung zeigen. Sie sagt also Wahres. Das ist wahr, was sie sagt. So ging das viele Tage. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn jemand, der als Wahrsager, die auch lügen können, weil der Vater der Lüge steckt dahinter, ja, wenn so jemand jetzt Jesus-Leute Aussagen über Jesus macht. Und das merkt man hier jetzt kaum Spannung. Das ging so viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Klar, das ist völlig klar. Weil wenn Paulus war mit Jesus, mit Gott in Verbindung, warum er erst nach vielen Tagen so reagiert hat, weiß ich nicht. Eine Überlegung, die mir sofort kam, versucht er sich ein bisschen da reinzudenken, ist, wenn, also schon beim ersten Mal hätte ich gefragt, Herr, was ist zu tun? Aber solange ich keine Anweisung bekomme in der Sache, jetzt sagt sie ja nichts Unwahres erstmal, der Aussage ist sachlich richtig, aber die Zeugin ist problematisch. Ja. Ich nehme an, irgendwann hat Paulus das Okay von Jesus bekommen, so jetzt ist genug. Und dann gebietet er den Geist und es ist Ende mit diesem Unfug. Aber jetzt fangen die Probleme erst richtig an. Als die Besitzer, die hat das nämlich für andere hatten die anscheinend gekauft als Sklavin, ja. Genau, als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass damit auch ihre Hoffnung auf Gewinn, die haben also Geld mit der verdient. Ja, dadurch, dass die einen bösen Geist oder ein Medium der dämonischen Seite war, haben andere Geld damit verdient. Und die haben jetzt gemerkt, unsere Einnahmequelle ist erschöpft, das ist aus. Und wenn es den Leuten ans Geld geht, dann ist der Spaß vorbei. Packten sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Marktplatz, wo die Behörden ihren Sitz hatten. Sie führten sie den Stadtobersten vor und sagten, diese Juden bringen hier die ganze Stadt in Aufruhr. Sie haben natürlich nicht gesagt, die haben uns unsere Einnahmequelle weggenommen, sondern wir hatten eine andere Anklage gefunden. Sie wollten hier Sitten einführen, die wir als römische Bürger keinesfalls annehmen. Ja, ein konstruiertes Konstrukt oder eine die Sache wird konstruiert und das sehen wir in der ganzen Welt bis heute, ja, dass auch in der Christenverfolgung, da werden Dinge konstruiert. Ja, weil wir sind ein muslimisches Land und die bringen Jesus hier rein. So kann man denken, aber es gibt die Frage auch, gibt es rein muslimische Länder, wo alle muslimisch sein müssen? An für sich nicht in diesem Maß. Und aber damit bringt man die Spannung, steigert man die Spannung, das machten die damals auch. Als dann die aufgebrachte Menschenmenge ebenfalls ihre Strafen verlangte, ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleidung vom Leib reißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Das ging da sehr schnell, wurde da der Stock ausgelacht. Und ja, Nachfolger haben zwar Vollmacht, Gottes Vollmacht, zum Beispiel eben diesen bösen Geist auszutreiben, aber Nachfolge bringt auch Schwierigkeiten. Das sehen wir hier. Kurz darauf wurden sie verprügelt. Und das war noch nicht genug. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, und da steht nicht, dass sie irgendwas unternommen haben, ließen sie die Obersten ins Gefängnis schaffen, befahlen den Aufseher, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in einen Block. Sicher ist sicher. Ja? Wer Geister ausbreiten kann, weiß besser, den macht man richtig fest. Aber weiß er nicht, wie viel Macht die haben. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern verherrlichten, so wie wir vorhin. Weiß nicht, welche Lieder die gesungen haben. Vielleicht haben die auch vergessen, nicht zu danken, den ewigen Herrn gesungen. Steht nicht da. Die anderen Gefangenen hörten zu. Also haben die nicht nur vor sich hin gesungen, sondern die haben gesungen. Richtig laut. Sonst können die anderen Gefangenen nicht zuhören, denn die waren in der innersten Zelle. Wie viele dabei waren, wissen wir. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen fielen die Ketten ab. Das war nicht nur ein Erdbeben, sondern das war ein Spezialerdbeben oder Gottes breiteres Wirken. Ein Erdbeben erschüttert alle, alle merken dann, das hier ist übernatürlich. Alles ist völlig ruhig, zwei Sekunden, es gibt ein Erdbeben, alle Türen springen auf, aber es fällt nicht zusammen, sonst wären wir unter den Trümmern begraben. Das Gefängnis bleibt bestehen und die Ketten fallen. Ketten fallen durch ein Erdbeben nicht. Ja. Da kann man so lange rütteln an den Grundfesten, wie man will, die fallen nicht ab. Aber Gott lässt das hier geschehen. Ketten fallen ab, Türen sind offen. Das ist natürlich ein Problem für einen Gefängniswärter, ganz klar. Weil der war damals bei seinem Leben dafür verantwortlich, die Gefangenen zu verwahren. Deshalb ist er auch Nummer sicher gegangen. Und jetzt war Nummer sicher nicht mehr sicher, sondern die Türen waren offen. Und was machen Gefangene, wenn die Türen offen sind? Ja. Die fliehen, natürlich, bei der Mitte. Ja. Aber lange genug gesessen. Ja. Das würde ich nicht erleben wollen. Also, Kalau, Graz, 2 Stunden, die Türen offen. Da können wir mal nachzählen, wie viele noch da sind. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch. Und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Aber Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Gefängnisaufseher wohnte auch in diesem Gefängnis. Nicht natürlich in der Zelle, sondern in der Wohnung, also die waren da, da war eine relative Nähe. Und Paulus sagt, tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Noch ein Wunder. Ja. Die steigern sich gerade hier. Was das größte Wunder ist, weiß man gar nicht. Ob das größere Wunder war, dass die Türen offen sind oder dass alle gefangen waren. Da forderte der Aufseher Licht, es war ja Mitternacht, stockdunkel, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Der hat gemerkt, hier bin ich nicht mehr der Aufseher, sondern hier muss ich auf die Knie. Hier bin ich nicht mehr der Chef. Hier ist ein größerer am Werk, der gerade Dinge tut, die machen mich, erschüttern mich bis in mein Innerstes. Und dann führte er sie heraus und fragte ihr Herren, nicht mehr ihr Gefangenen, nicht mehr ihr, ja, wie viel Schläge braucht ihr noch, sondern ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da habe ich mich gefragt, hat er die Lobbilder auch gehört um Mitternacht? Hat er fast vernommen von Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt? Hat er vorher was von Paulus und Silas gehört? Aber irgendwas muss er wahrgenommen haben, das bleibt uns verborgen, aber er hat etwas wahrgenommen, hier redet Gott in mein Leben. Und die beiden hier wissen eine Antwort, die ich noch nicht kenne. Und so merken wir, Schwierigkeiten im Gefängnis bringen auch Möglichkeiten. Und das haben viele unserer Geschwister in Gefängnissen erlebt. Ich weiß von einem, den hat man zu 40 Schwerverbrechern gesperrt, in der Hoffnung, dass sie ihn umbringen. Und man hat auch nicht mehr auf aufgepasst. Gott hat es geschenkt, dass alle 40 in dieser zu engen Zelle, weil die bewusst eng gemacht, damit das psychisch im Druck geht, alle 40 sind zu glauben. Das wollte niemand. Außer Gott. Ja. Schwierigkeiten bringen Möglichkeiten, aber keine Garantie. Und Schwierigkeiten oder Nachfolger führen dann auch zum Glauben. Sie sagen, glaube an den Herrn Jesus, den Herrn. Glaube an Jesus, den Herrn, an den Herrn Jesus. Dann bist du gerettet und deine Familie mit dir. Anschließend erklärten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, die Botschaft des Herrn. Da haben wir das Gleiche wieder. Jetzt kann ich mir schlecht vorstellen, dass man nachts um 3:30 oder gegen 4 Babys aufweckt und denen das Evangelium erklärt. Die waren nicht dümmer im Prinzip als ich, also der Hausverstand war grundsätzlich vorhanden. Sondern ich kann mir eher vorstellen, in diesem Haus lebten keine Babys. Was auch für einen römischen Brauch durchaus normal ist, ja, wenn wir mal bei uns durchzählen, in wie vielen Haushalten noch Kleinkinder oder Babys leben, dann sind das gar nicht so viele. Und wenn ein römischer Legionär ausgedient hatte und nicht mehr das übliche Tempo marschieren konnte, dann war es Praxis, dass er irgendeine Stelle bekam, zum Beispiel Gefängniswärter. Wenn das hier so wäre, was wir nicht wissen, dann wäre er nicht mehr in einem Alter, was in seiner Familie, direkten Familie, ähnlich wäre. Nur mal um diesen Gedankengang, ja, in der Bibel steht, unser ganzes Haus, und das heißt immer auch Baby, mal in Wissen zu untergraben, das steht hier nicht. Sondern es steht da, anschließend erklären sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, die Botschaft des Herrn. Das ist wohl noch in der Nacht passiert. Der Gefängnisaufseher nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde zu sich, verstehst, und bot ihnen die blutigen Striemen ab, dann ließ er sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Das ist eine Veränderung über eine Nacht. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf, ließ ihnen den Tisch zum Frühstück. Er und alle, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden haben. Nachfolge bringt Freude. Ganz klar hier zu sehen. Lesen wir öfter in der Aussicht. Das ist schon spannend. Jetzt haben wir in Philippi schon zwei Familien oder zwei Häuser. Nicht Familien, sondern Hausgemeinschaften, die gläubig sind. Das war der Anfang der Gemeinde in Philippi, zu dem Paulus dann ein besonderes Verhältnis hatte, was wir dann hier in unserem Kurs Stück für Stück miteinander entdecken. Als es Tag geworden war, schickten die Stadtobersten, die Gerichtsdiener mit der Weisung zum Gefängnisaufseher die beiden Männer zu entlassen. Also hier merkt man, wir haben da etwas mitbekommen, so meine ich das zu sehen im Text, und haben sich aber eher distanziert. Ja, sie schicken wen, der das erlebt. Der Aufseher berichtet des Paulus, der war ja inzwischen gläubig, die Stadtobersten haben eben befohlen, euch freizulassen, verlasst also das Gefängnis und zieht in Frieden ein. Doch Paulus sagte zu den Gerichtsdienern, die da die Überbringer der Botschaft waren, erst haben sie uns ohne richterliches Urteil öffentlich auspeitschen. Obwohl wir doch römische Bürger sind. Und das ist ein Problem. Denn das war bei Strafe verboten. Römische Bürger hatten Rechte, so wie wir auch alle Rechte haben. Ja, es kann nicht einfach einer kommen und uns, ja, war der Bürgermeister hier von Kaffenberg denkt, die gehören alle mal verprügelt, kann er nicht einfach einen herschicken, der uns alle verprügelt. Dann bekommt er Ärger. Der steht unter einem Gesetz. Und das war dort auch so. Jetzt hatten die nicht gefragt, ob das römische Bürger sind, und die haben gedacht, das sind irgendwelche Juden, die hier Unruhe bringen, die machen wir mal, ja, den bringen wir uns bei. Und Paulus hat es auch nicht gleich gesagt. Warum nicht? Bleibt spannend. Aber jetzt sagt er es. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen. Ja. Eine Begegnung. Es kann sein, dass Paulus das jetzt deshalb tut, weil damit die kleine Gemeinde natürlich in einem anderen Licht erscheint. Das sind nicht irgendwelche, die damit mit so Verurteilten zu tun haben, sondern da waren römische Bürger, die haben eine Botschaft gebracht und die haben die angenommen. Das kann sein. Die Gerichtsdiener meldeten den Stadtobersten, was Paulus gesagt hat. Die bekamen es mit der Angst zu tun, als sie hörten, dass Paulus und Silas das römische Bürgerrecht besaßen. Sie kamen persönlich, entschuldigten sich für das Geschehene, dann führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten, die Stadt zu verlassen. Wir merken, der Ton hat sich völlig verändert. Sie sind noch nicht zum Glauben gekommen, die Stadtobersten, aber in Philippi sind zwei Häuser gläubig. Und jetzt sehen wir auch wieder was Schönes, was passiert. Ja. Vom Gefängnis aus gingen sie zunächst nicht aus der Stadt, sondern zum Haus der Lydia. Dort trafen sie sich mit den Geschwistern, wir wissen nicht, wie viele das waren, mit den Gläubigen, und machten ihnen Mut. Dann verließen sie die Stadt. Nachfolger pflegen und lieben die Gemeinschaft. Sie flüchten nicht gleich. Sie hätten ja auch sagen können, oh, hier in Philippi, das ist uns zu heiß. Ja. Naja, Paulus habe ich schon einiges durchgelegt. Aber es sieht seinen Auftrag. Zuerst werden die Geschwister begrüßt, sie werden ermutigt, sie freuen sich miteinander und dann gehen sie weiter. Also wir haben einige Punkte entdeckt für Nachfolger und in der Nachfolge. Das mache ich jetzt schneller. Das sind sie alle. Ja. Für die, die sie mitgeschrieben haben, eh nichts Neues. Ja. Gott führt und wir wollen. Nachfolger suchen gottesfürchtige Menschen. Der Herr öffnet das Herz. Nachfolger sind gastfreundlich. Dann, Jesus braucht keine falschen Zeugen, wo Wort und Herz nicht übereinstimmen. Nachfolger haben Vollmacht, Nachfolger bringen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten bringen Möglichkeiten. Nachfolger führen zum Glauben, das haben wir natürlich sehr zentral gesehen. Nachfolger agieren weise, vom Heiligen Geist geleitet. Das habe ich abgeleitet dadurch, weil er erst nicht gesagt hat, römischer Bürger zu sein, aber dann schon, weil er erst die Magd nicht, den Heiligen Geist nicht ausgetrieben hat, dann aber schon. Und da sehe ich irgendwie das Wirken vom Geist Gottes, weil der weiß, wann der richtige Zeitpunkt für was ist. Nachfolger pflegen und lieben die Gemeinschaft. Wenn ihr euch nur drei merken wollt, dann finde ich die am besten. Nachfolge, ja, Gott führt, wir folgen. Wir führen zum Glauben an Jesus und wir pflegen und lieben die Gemeinschaft. Amen. Amen.